Heim-EM, das Update von Oberpfalz Medien.
Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Heim-EM, das Update. Wir sprechen natürlich wieder über die Fußball-Europameisterschaft. Es geht ja langsam in die allerheißeste Phase. Mein Name ist Florian Windel. Heute sitzt mit mir im Studio der geschätzte Kollege Stefan Puhane. Servus.
Servus, Flo.
Ja, gestern Abend haben wir uns die Österreicher angeschaut.
Naja, eigentlich nicht wirklich, oder?
Also hast du kein Telekom, TV, Magenta, whatever, wie immer es auch heißt.
Nee, habe ich nicht. Und ich glaube, selbst wenn man es gehabt hat, hat es ja einige Probleme gegeben, so wie ich das mitbekommen habe.
Also ich sag mal so, ich hab's auch nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das in einem öffentlich hörbaren Podcast sagen darf. Ich sag's jetzt mal, also es soll Menschen geben, ich selbstverständlich nicht, aber es soll ja Menschen geben, die Mittel und Wege kennen, wie man Fußballspiele auch anderweitig anschauen kann. Ich habe das natürlich nicht gemacht, selbstverständlich nicht. Aber irgendwie.
Also du meinst mit live im Stadion natürlich, oder?
Genau. Ich habe das Ganze gestern live im Stadion verfolgt.
Ja. Nee, aber ich habe, hast du das mitbekommen, dass quasi der Run auf dieses Spiel so groß war, dass irgendwie denen alles abgeschmiert ist und die dann auf YouTube umswitchen mussten.
Hat sie denn die Kapazitäten zerlegt?
Ja, quasi. Ja.
Auf YouTube? Aber dann Kosten?
Das war irgendwie nicht rauszulesen, ob das dann kostenfrei war oder nicht. Also scheinbar hat es bei diesen Abonnenten, die jetzt nur für dieses Spiel oder die neu dazugekommen sind, hat es bei denen Probleme gegeben, also war zumindest zum Lesen. Du, Flo, bevor wir jetzt in Medias Res gehen, ich hätte noch eine Nachricht für dich. Und zwar, du hast mir ja bei der letzten Aufnahme, als ich mit Sebastian Böhm gesprochen habe, mit auf den Weg gegeben, ich soll einen Turnierbaum abfragen, was ich ja dann auch gemacht habe. Und er wiederum hat jetzt eine Frage an dich gerichtet. Und zwar, er sorgt sich ein bisschen um dein Verhältnis zu unserem Ministerpräsidenten und fragt, hat jetzt mit Fußball wenig zu tun, ob du eventuell mit ihm Döner essen gehen willst.
Mit Markus einmal einen Döner essen. Na, nachdem ich ja des Fränkischen schon halbwegs mächtig bin.
Du kennst den Hintergrund mit der Döner-Geschichte. Sein, wie viel, 500.000. Follower, den er hat?
Mit dem geht er Döner essen.
Fünf davon werden ausgewählt. Und ich weiß gar nicht, wie seid ihr das letzte Mal auf dem Herrn Söder gekommen?
Ich habe... dreist und gemein, wie ich bin, habe ich, was ich eigentlich gar nicht mache, ich bin gar nicht so der Social-Media-Mensch, aber im Vorgriff auf dem Podcast habe ich eben Markus Söders Instagram und TikToks angeschaut und da hat er eben mit, sagen wir mal, Schwarz-Rot-Gold-Sonnen behutet und mit etwas fragwürdiger Fliegerbrille ein gutes Spiel gewünscht und dass er natürlich den Deutschen die Daumen drückt. Und ich fand es halt ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich und unauthentisch. Aber dem Markus, was Markus eben machen will.
Ja, und der Sebastian meinte eben, du sollst eben vielleicht die Chance mit dem Döneressen ergreifen, um dein Verhältnis zum Ministerpräsidenten ein bisschen zu verbessern.
Ja, also ich finde, das ist tatsächlich was, woran man arbeiten kann. Ich kann ja so mein Gesamtverhältnis zum Freistaat Bayern dadurch vielleicht etwas verbessern, zum Markus sowieso.
Gibt es ein T-Shirt dann auch? Also für die fünf, die dabei sind, gibt es ein T-Shirt mit dem Aufdruck Söder Kebab.
Ja. Okay, das ist so mit die unkreativste T-Shirt-Aufschrift. Also ich dachte jetzt irgendwie wenigstens, Söder isst mit mir oder keine Ahnung, aber ja, das klingt auch bescheuert. Also das heißt, ich müsste ihm nur, wo müsste ich ihm denn folgen eigentlich? Auf Instagram?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass du ihm folgen musst auf Instagram oder so. Ich kann es dir nicht genau sagen.
Ja, dann also, nicht. Also weil das ist mir zu krass.
Ich denke, das wird nicht der einzige Ausflug in die Politik heute bleiben, aber gehen wir doch erst einmal zum Sportlichen zurück, oder?
Genau, zu viel Politik in einem Sportpodcast hat noch nie gut getan. Ja. Wir sprechen und Retourkutsche an Sebastian Böhm, sein Österreichisch ist ein bisschen verbesserungsfähig, finde ich. Also ich habe gestern unsere Austria angeschaut, ganz ehrlich, ich sag's dir.
War nicht so leibend, hä?
Ist bitter gelaufen.
Ja, ist bitter gewesen. Also man muss schon sagen, also es war sehr, sehr unglücklich. Sehr unglückliche Niederlage der Österreicher gegen die Türkei.
Was ist dir hängen geblieben im Kopf aus dem Spiel?
ja, hängen geblieben, wahnsinnig viele Chancen für Österreich. Und natürlich der Türöffner für die Türkei, wirklich das Tor, das schnelle Tor nach, ich glaube, 57 Sekunden oder so, ist 1-0 gestanden. Und wenn du dich erinnern kannst, die eines der letzten Testspiele vor der EM der deutschen Mannschaft gegen Frankreich, da war doch auch so ein Blitztor vom Florian Wirtz, der unmittelbar nach dem Anstoß da vom Toni Kroos initiiert. Dann,
das war ein gutes Stück blitzhafter, aber...
Genau. Und das, also das war bei dem Spiel gegen Frankreich der Deutschen auch schon so, dass so ein frühes Tor, das legt natürlich das Spiel komplett auf deine Seite. Und ich habe so den Eindruck gehabt, dass die Österreicher halt gestern das ganze Spiel bemüht waren, dem Rückstand hinterherzulaufen, haben dann wirklich auch... ja, den Ball nicht über die Linie bekommen und ja, der Demiral, der das 1-0 erzielt hat, so aus dem Gemenge, aus dem 5,5 raus, der hat natürlich dann zu einem Top-Zeitpunkt, ich glaube in der 60.
so um den Dreh, glaube ich, nach einer Stunde.
Oder das 2-0 gemacht. Ja, und das haben sie dann einfach nicht mehr drehen können.
Beides noch eine Ecke, also erstaunlich, dass die Österreicher, gerade die Österreicher in der Höhenluft. Also,
ja, Standardsituationen hat tatsächlich nicht so toll ausgeschaut, aber wenn man so anschaut, dass die, ich glaube, 21-6 Torschüsse hatten und ich weiß nicht, also ich habe mir tatsächlich eben aufgrund der Tatsache, dass in den öffentlichen Rechtlichen nicht zu sehen war, die Zusammenfassung dann angeschaut und hängen geblieben ist tatsächlich auch nur diese riesige Chance in der letzten Minute der Nachspielzeit, also kurz vor dem Schlusspfiff dann, vom Christoph Baumgartner. Der Kopfball am 5,5, den der türkische Torhüter dann wirklich sensationell gehalten hat. Also
ich muss gestehen, dass ich den Namen des türkischen Torhüters gerade nicht wirklich präsent habe. Mert
Günok.
Günok,
ich genau. Habe ihn aufgeschrieben. Beschickt das Istanbul.
Richtig, genau. Das haben wir dann auch geschaut, weil ehrlich gesagt, ich habe den Mann nicht gekannt. Der ist ja, glaube ich, auch schon 35 oder 37. Und ich sag's dir, das war eine der stärksten Paraden, die ich in meinem jungen Fußballfan-Dasein bisher gesehen habe. Zumindest einmal in einem so wichtigen Moment.
Genau, das ist ja genau das, in so einem wichtigen Moment. Also das hätte ja das Spiel nun mal komplett auf den Kopf gestellt. Und ich denke fast, dass, okay, ist jetzt Spekulation, aber die Chancen, dass Österreich das dann in der Verlängerung nun mal dreht oder so, wäre natürlich schon auch da gewesen oder relativ groß gewesen. Also das war schon eine Wahnsinnsparade von ihm und ja.
Man kann dem Baumgartner ja nicht mal irgendwie einen Vorwurf machen. Der, ganz ehrlich, die Flanke ist fantastisch.
Ja.
Der steigt hoch, köpft Aufsetzer gegen die Laufrichtung vom Torhüter. Mhm. Besser kannst du den Kopfball, also ich meine, natürlich kann man sagen, ja, nickt den doch nur ein kleines bisschen weiter in die linke Ecke, dann ist er drin, aber das kannst du nicht verlangen in dem Moment. Nee. Der Kopfball war fantastisch und die Parade war einfach, ich habe, oh Gott, jetzt suche ich wieder, dass ich das Spiel, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber es soll ja angeblich der englische Kommentator in einer Übertragung dieses Spiels, das ich so natürlich nicht gesehen habe, aber der hat wohl von einem Worldie gesprochen. Also, und Worldie ist halt dann eine Bezeichnung für wirklich eine unfassbar Weltklasse, absolut fantastische Parade. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Das wird, also sollte die Türkei sehr weit kommen in dem Turnier, die Parade wird mal sowas von in Erinnerung bleiben.
Ja, absolut. Also, ich habe mich ein bisschen erinnert an diese Parade vom argentinischen Torwart im WM-Finale. Da ist ja auch kurz vor Schluss dann ein Franzose auf ihn zugelaufen und die hat
Colomouani, glaube ich, war das so.
Ja, und ich glaube, einer seiner Mannschaftskameraden hat sich dann die Szene der Parade so auf dem Oberschenkel oder aufs Wadel tätowieren lassen, vor lauter Ehrfurcht. Also das kann durchaus sein, dass der Herr Günok jetzt auch auf verschiedenen türkischen
Wadeln
oder Oberarmen verewigt wird oder so. Aber was ich auch noch sagen wollte, was natürlich auch noch bitter ist für Österreich, die haben im März in einem Testspiel gegen die Türkei 6-1 gewonnen.
Ja. Das habe ich nicht mitbekommen, aber das sagt durchaus vielleicht was darüber aus, dass das Kräfteverhältnis auch ganz anders hätte sich sportlich niederschlagen können.
Absolut, ja, absolut. Also das war wirklich, also ich will jetzt nicht sagen überraschend, ich glaube, dass vorab die durch die wirklich überzeugende Performance der Österreicher in der Vorrunde als Gruppensieger in dieser Anführungszeichen Todesgruppe haben sie sich ja so ein bisschen als Geheimfavorit etabliert gehabt und deswegen glaube ich, ist schon ein bisschen mehr, hat man den Österreichern mehr Siegchancen zugesprochen, aber ja, man sieht einfach die K.O.-Spiele, das ist wirklich 50-50, also da kannst du keine Prognosen abgeben, da kannst du jeden erwischen und jeder, der vielleicht auch eigentlich im Hintertreffen ist, kann so da seine Chance irgendwie nutzen. Ja.
Jetzt so. Machen wir ganz, nachdem wir ohnehin jetzt schon über die Türkei, Österreich sprechen, machen wir einen ganz kurzen nochmal politischen Seitenschlenker. Der Herr Demiral ist ja gestern, also der Doppelkopfball, ja, es waren ja beides Kopfbälle, aber der Nachecke-Torschütze für die Türkei, ja. Demiral ist ja zweimal und ich glaube nach dem Spiel dann auch nochmal mit einer Geste. Auf jeden Fall durchaus unangenehm aufgefallen. Willst du kurz zusammenfassen?
Also der hat den sogenannten Wolfsgruß gezeigt. Wie kann man es beschreiben? Also der hat mit den Händen so einen Wolfskopf geformt, genau, irgendwie. Ja. Und das ist also das Symbol der Grauen Wölfe, eine rechtsextremistische Bewegung, die beispielsweise in Österreich verboten ist.
Ich glaube in Deutschland nicht. Ich hab's gerade kurz nachgelesen. Ich glaube, sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja. Ist die Ülkücü-Bewegung oder irgendwie so heißt das.
Ja, Ülkücü-Bewegung. Er hat das dann relativiert, nachdem er darauf angesprochen worden ist, nach dem Schlusspfiff in den Interviews. Er hat gesagt, also das war ein Zeichen seiner Freude und er ist einfach stolz, ein Türke zu sein. Aber er hat jetzt auch schon einen ziemlichen Shitstorm auf Twitter X hinnehmen müssen, wo viele gesagt haben, also er hat da der Türkei-General oder seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen.
Ja, also ja. Sympathien wird er damit jetzt bei der EM für die Türkei nicht eingeheimst haben.
Ich meine, die Frage, die ich mir immer wieder stelle, also man kann jetzt sowas natürlich mit der Bellingham-Geste nicht vergleichen. Bellingham, ja, war eher so eine obszöne Geste, das war jetzt eine politische Geste, auch wenn es der Demiral abstreitet. Aber ich frage mich halt trotzdem immer, wo kommt das her? Also ist es dann wirklich eine bewusste Geschichte, weil er da zu 100% dahinter steht oder ist einfach, ich meine, was man immer vergisst oder was mir da so durch den Kopf gegangen ist, die Jungs, ich meine, der Demiral, der ist jetzt, ich glaube 25, 26, spielt mittlerweile in Saudi-Arabien, hat wahrscheinlich genügend Kohle auf der Seite, weiß nicht, ob er so in der Realität, in seinem Alltag nur ist. Die Frage ist immer, kommt das wirklich aus Überzeugung oder ist einfach Dummheit oder sind es einfach bloß trotzdem nur Jungs, unerfahrene Jungs, die da nicht drüber nachdenken? Ich weiß nicht, was ist da deine Meinung dazu?
Ja, also aus der Entfernung jetzt drüber zu urteilen, ob Mr. Demiral irgendwie das ganze Intellektuell nicht auf die Reihe kriegt, das weiß ich nicht. Also das will er mir jetzt mal nicht anmaßen, aber mir geht's ehrlich gesagt, generell geht mir das Thema Jubel und Gestik irgendwie, geht mir manchmal im Fußball in die falsche Richtung. Also Gerhard Polterzung braucht's das. Also muss ich in irgendeiner Form da was zeigen? Muss ich meinen Jubel ständig mit irgendwas verbinden, mit einer Aussage obendrauf? Kann ich nicht einfach, also da lobe ich mir Thomas Müller oder sowas, ne? Ja. Vor dem sechst sowas nicht. Mir geht es jetzt nicht irgendwie darum, dass ich nicht mal eine politische Botschaft abseits des Platzes loswerden kann. Irgendwas, was mir wichtig ist. Mhm. Aber beim Torjubel und so weiter, also ganz ehrlich, ganz zu schweigen jetzt mal von, wie will ich ihn nennen, Sackkratzer Bellingham oder so. Also Jogi Löw Gedächtnisstil.
Ja, bin ich bei dir. Also diese Jubel, also jeder Superstar im Fußball hat ja seinen eigenen Jubel irgendwo kreiert. Meistens sind es ja dann wirklich irgendwelche Managements, die dahinter stehen, die sagen, pass auf, jetzt machst du dann, streckst dann den Finger aus und die große Zehe nur auf die Seite und keine Ahnung. Also ich finde es auch ein bisschen
affig. Und dann verletzen sie sich beim Jubel, weil der große Zeh zu sehr abgespreizt ist.
So ungefähr. Super. Nee, aber ich finde es auch ein bisschen affig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, soll jeder machen, wie er will. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kriege bloß die Krise, wenn es eben so eine politische Geste ist und vor allem, wenn es ein Symbol ist von einer Gruppierung, wo andere Menschen zu Schaden gekommen sind. Also ich denke halt einfach, das hat am Fußballplatz nichts verloren. Und ja, beim Bellingham, ja, keine Ahnung. Also das ist doof. Ich glaube, der Matthias Scheckelmann hat jetzt bei irgendeiner letzten Folge gesagt, dass der Bellingham ziemlich am Zeiger geht. Mir ehrlich gesagt auch, also ich werde immer bloß schon sehen, dass er jedes Mal seine Stutzen kaputt macht, hinten die Löcher reinreißt. Da hat mir dann mal irgendjemand erklärt, ich glaube sogar mein Sohn war es, der 11 Jahre alt spielt in der D-Jugend, sagt, naja, das ist wegen der Belüftung und so, ja, Pfeifendeckel, das ist nicht wegen der Belüftung, sondern die meiner halt, sie sind cool, wenn sie jetzt da irgendwie ein Loch reinmachen und dann macht es jeder nach.
So ein Nachmacher-Effekt, ja, meiner Meinung nach. Also ja. es macht irgendwo schon ein sportlicher Effekt dahinter stecken oder irgendwas, was dir vielleicht ein Bewegungsexperte erklären kann. Aber ich glaube, das ist der Großteil derer, die es machen, die haben keine Ahnung, was dahinter steckt, sondern wird halt einfach gemacht. Und du bist ja auch Jugendtrainer, gell? Ja. Und du hast irgendwie gesagt, dass in deiner Mannschaft das zum Teil auch schon praktiziert wird?
Ja, also das mit den Stutzen nicht, weil da kriegen sie ein Problem, die Jungs, weil wir haben nicht jedes Spiel neue Stutzen.
Okay. Mit den kleinen Schienbeinschoner war das.
Genau, das mit den kleinen Schienbeinschoner zum Beispiel. Aber klar, die schauen sich solche Gesten natürlich ab. Und wenn eine Geste immer wieder mal kommt, die Jungs und die Jugendlichen, die jungen Fußballer, die verstehen es teilweise dann nicht, die machen das dann vielleicht nach. Ja, finde ich das gut. Und da sind sich, glaube ich, einfach die Stars ihrer Wirkung nicht ganz bewusst manchmal.
Manche sind es halt überhaupt nicht.
Ja, manche sind es überhaupt nicht. Aber ich bin da auch voll bei dir. Also ich lobe mir da eben auch den Nicht-Tätowierten, nichts gegen Tattoos, lieber Tom Webel, aber den nicht-Tätowierten Thomas Müller, der halt einfach hochspringt und jubelt und ja, der braucht keinen eigenen festgelegten Jubel. Also ich kann mich noch gut erinnern, der Lewandowski, wenn du bei Bayern warst, der hat immer ganz normal gejubelt und auf einen Schlag hat er dann angefangen, so die beiden Fäuste aneinander und irgendwie Zunge rausstrecken und keine Ahnung. Also
da hat wohl das Management gesagt, Robert, wir müssen das anders machen. Das taugt nichts.
Sehr affig. Aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Also das war ja nicht das Einzige. Ich muss jetzt trotzdem ein Ausweiten vor dem Spiel Österreich-Türkei. Waren ja dann ein paar österreichische Fans, die eben diesen momentan
L'amour toujours.
Genau. Gesungen haben. Und das hat scheinbar dann auch relativ hohe Wellen geschlagen. Ja, das sind so Sachen, da der ÖFB hat irgendwie dann gesagt, ja, das Lied, also der Originalschlager, der wird nach Toren, nach Beispielen gespielt, aber jetzt mittlerweile, glaube ich, wollen sie es auch aus dem Programm rausnehmen. Ja, also, aber das ist genau das, ja, das ist genau so ein Nachahmer-Ding. Das fängt dann einer an und dann machen sie es nach und sind sich gar nicht bewusst, was für Wirkungen eigentlich erzielt. Also finde ich ziemlich doof.
Da ist so eine diebische Gaudi wahrscheinlich auch dabei, wenn man da von dem und nicht wissend, dass.
Ja, oder einfach bloß doof provozieren oder so. Also, naja.
Aber gut, wir verlassen mal ganz vorsichtig wieder die politische Bühne und schwenken wieder ins Sportliche rüber zur Partie, die vorher stattgefunden hat, 18 Uhr Spiel gestern. Ich glaube, ich habe es in einer meiner ersten Episoden für den Podcast, jetzt da so, als wäre es super gescheit und hätte es ja alles immer geahnt, aber kann ja auch immer noch alles anders kommen, aber ich habe die Niederländer ja so ein bisschen für mich als meinen geheim, mittelgeheim Mitfavoriten auf jeden Fall deklariert gehabt. Gestern haben sie zum ersten Mal so gezeigt, dass vielleicht ja was dran sein könnte. Sie haben zwar nur in Anführungsstrichen gegen Rumänien gespielt, haben 3-0 gewonnen, aber halt auf eine sehr überzeugende Art und Weise.
Ja, also nur Rumänien hat, finde ich, in der Vorrunde starke Spiele geliefert und so. Und ja, Niederlande, ich finde schon immer super Fußballer, super Einzelspieler, haben es allerdings selten bei den Turnieren, hat es zum großen Wurf gelangt. Gestern, ja, ich habe das Spiel tatsächlich auch angesehen.
Kam ja auch im Free-TV, Zwinker.
Ja, genau. Auch ein Chancenwucher, also sie hätten eigentlich nur höher gewinnen können. Die Rumänen waren tatsächlich für mich völlig überfordert. Und also wer wirklich sensationell war, den habe ich bisher. Ich habe gewusst, also bei Liverpool spielt Cody Gakpo, der war richtig bärenstark und das ist wirklich so ein Unterschiedsspieler, den die Holländer, finde ich, die letzten Jahre gar nicht so gehabt haben, aber da reift wieder einer ran, der richtig einen Unterschied macht. Also der war, ist dann auch zum Man of the Match gekürt worden. Der war richtig super, ja.
Ist der schnellste, beste holländische Dribbler seit Arjen Robben vielleicht. guter Mann, wirklich. Also ich kann mich an eine Szene gestern erinnern, wo er, ich glaube, vom eigenen 16er eigentlich gestartet ist. Gut, ja. Ich glaube, die Rumänen waren schon etwas, die rumänischen Beine waren schon ein wenig müder. Aber ich meine, der hat von Beginn an gespielt. Mhm. Das heißt, der hat auch schon 70, 80 Minuten in die Beine gehabt und ist halt vom eigenen Strafraum da in einem krassen Tempo einfach durchzogen, hat dann zwar nicht getroffen, aber mit dem ist, glaube ich, schon jetzt auch im Viertelfinale zu rechnen. Also ja. Der ist schon wirklich stark.
Nee, und die Holländer generell, also ich glaube, das beweist es aber auch wieder, du hast jetzt gesehen, Österreich dominiert, will ich fast sagen, die Vorrunde und scheitert dann sofort im Achtelfinale. Und bei den Niederländern ist es ein bisschen umgekehrt. Die haben sich so ein bisschen durch die Vorrunde gequält und jetzt plötzlich sind sie bei den K.O.-Spielen voll da. Und das beweist eigentlich wieder, dass irgendeiner hat die letzten Folgen auch mal gesagt gehabt, dass, ich glaube, der Lebfabi war es, dass ab der K.O.-Runde nochmal das Turnier völlig auf Null gestellt wird. Und das kann man eigentlich bloß unterschreiben. Und das, glaube ich, war aber die letzten Turniere auch immer schon so, dass wenn du hast Mannschaften gehabt, die haben in der Vorrunde aufgezaubert und du hast gedacht, ja, die werden ganz klar einen Titel abräumen und dann sind sie im Achtel- oder Viertelfinale schon gescheitert. Aber gibt er recht. Niederlande ist mit Sicherheit jetzt ein Kandidat, der ganz, ganz ernst zu nehmen ist. Ja. Übrigens, bei Rumänien, da war ein Spieler, die Nummer 10, Janis Hatschi, der sich relativ früh die Kopfverletzung zugezogen hat, dann den Turban aufgehabt hat. Das war, kennst
du? Das ist der mit dem seltsamen Netzdings und dem Schnüpfel oben dran.
Ja, genau. Und ich habe schon mitbekommen, du bist ja jüngeren Jahrgangs. Ich weiß nicht, sagt
hast
dir...
Hast du mitbekommen? Ich hoffe, man sieht es mir auch noch an, aber gut.
Hat's du oder klingelt es da bei dem Nachnamen Hatschi?
Hatschi, Gesundheit. keine Witze über Namen.
Sei Papa.
Es klingelt ganz vorsichtig. Ich meine, der Name wäre in der Bundesliga mal aufgetaucht, aber sag du es mir.
Georgi Hatschi, das war eigentlich ja wahrscheinlich einer der bisher besten rumänischen Spieler, die es gab, weil früher bei Barca gespielt und Real Madrid und
nicht in der Bundesliga.
Gut. Nee, ich glaube, dass in der Bundesliga müssen jetzt. Ich glaube nicht, dass er in der Bundesliga war. In der Türkei hat er dann nochmal sehr erfolgreich gespielt. Ja, genau. Und ich habe das dann gestern eigentlich auch so bloß am Rand. Ich habe dann sofort das Handy gezückt und habe recherchiert, aber tatsächlich der Sohnemann vom Georgi Hatschi. Die älteren Zuhörer werden sich erinnern. Auch eine Nummer 10.
Die jüngeren Zuhörer sind Gesundheit.
Genau.
Ja, das heißt, wenn wir dann den Blick weiten und uns auf das nächste Wochenende fokussieren, spielt Holland gegen die Türkei. Also sprich, wir haben ein Duell der zwei Teams, die gestern eben gewonnen haben. Wir können ja generell einfach einmal, um auf das Viertelfinale einfach vorauszuschauen und um den Blick nicht zu stark zu verengen, wo siehst du die Favoriten in diesem Viertelfinale? Wem traust du zu im Halbfinale? Ich meine, die Halbfinale sind ja gesteckt, den Turnierbaum kennen wir ja auswendig, selbstverständlich. Wen siehst du da ins Halbfinale einziehen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach den Ergebnissen, nach dem Verlauf des bisherigen Turniers und vor allem der ersten K.O.-Spiele kann man bei den Paarungen nicht wirklich eine Prognose abgehen. Also abgeben. Gerade das Spiel, das du genannt hast, Holland-Türkei. Also, das ist, ich hätte, wie gesagt, wir waren, ich glaube, viele in unserer Podcast-Runde hat Österreich am Zettel gehabt, weil sie gesagt haben, okay, die spielen vielleicht ein bisschen abgeklärter und haben einen gewieften Taktiker mit einem Rangnick am Rand und die Türken spielen sehr emotional und so weiter. Aber ja, man sieht's, das haben sich trotzdem durchgesetzt und ich finde, jetzt im Viertelfinale wird's ähnlich. Also vom Bauchgefühl her würde ich jetzt sagen Niederlande.
Das Team von Jaime Emders Update weiß nur, dass es nichts weiß.
So ungefähr, ja.
Ja.
Und so geht's mal bei den anderen Paarungen auch. Also
ich habe für mich einfach jetzt einmal heute Vormittag in 2 Minuten zusammengeritzelt, was ich mir vorstellen kann und wie es auch Richtung Finale geht. Also ich lasse jetzt quasi mal da die sportlich gesehen die Hosen runter und sage mal, wie es für mich weitergeht. Also ich sehe, tut mir leid für uns und auch als EM-Gastgeber, ich sehe Spanien im Vorteil gegen Deutschland. Wir können auf das Spiel gehen wir sowieso dann kurz nochmal gesondert ein, aber ich sehe Spanien tatsächlich weiterkommen in der Begegnung. Ich sehe Frankreich gegen Portugal gewinnen. Ich sehe.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich sehe ehrlich gesagt Football nicht homecoming, aber deswegen trotzdem England gegen die Schweiz gewinnen.
Ja.
Auf eine rumpelige Bellingham-Sackratzer Art und Weise. und ich sehe meine Holländer, aber ich meine, ich habe es ja gerade angedeutet, ich sehe die Niederländer auch ein bisschen im Vorteil gegen die Türkei und sehe entsprechend ein Halbfinale bestehend aus Spanien, Frankreich und England gegen die Niederländer.
Also England, ich glaube, ich bin großer England-Fan, ich wiederhole mich in dem Podcast, aber der Fußball, den sie zeigen und der Trainer, der sie meiner Meinung nach immer falsch einstellt. Ich glaube, dass die Schweiz ins Halbfinale einziehen wird.
Auf rein sportlicher Ebene sehe ich es genauso. Also da glaube ich, ich habe mir keine Quoten, Wettquoten oder sowas angeschaut, aber das müsste eigentlich fast Richtung Schweiz kippen mittlerweile.
Ja.
Aber irgendwie so das dumpfe, ekelhafte Gefühl habe ich halt einfach, dass England dann trotzdem wieder irgendwie durchrumpelt.
Ja, also Leute wie Bellingham, Kane oder so, ich gebe dir schon recht, das sind Stars, die so ein Spiel kippen lassen können. Aber also gerade Bellingham macht natürlich überragendes Tor mit dem Fallrückzieher im letzten Spiel, aber er war eigentlich das ganze Spiel nicht zu sehen und er hat auch ziemlich platt gewirkt und falsch eingesetzt und alles und Harry Kane genauso, also nicht zu vergleichen mit den Spielen, die er für die Bayern gemacht hat. Und die Schweizer haben mir eigentlich jetzt bisher richtig gut gefallen, also gerade im Spiel gegen uns, dieses hohe Pressing, das werden sie gegen die Engländer machen. Ja, also ich gehe mit der Schweiz, muss ich ganz ehrlich sagen. Portugal-Frankreich bin ich auch deiner Meinung. Da sind wir die Portugiesen zu viel brotlose Kunst und ich glaube trotzdem, dass die Franzosen nun mehr Potenzial in der Mannschaft haben und ja, also Portugal, das ist auch, also das ist ganz ehrlich, ich meine, ich habe mich in einer der letzten Folgen lobend über den Herrn Ronaldo geäußert, dass er in seinem hohen Alter nur Stammspieler ist. Aber
jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Ja, aber es ist wirklich so, also beim letzten Spiel war es schon wirklich fast schon peinlich und ich habe mir gedacht, jetzt nehmt es dann halt den Ball weg. Jeden Freistoß hat er in die Wolken gehaut und jedes Mal wieder, seine Mannschaftskameraden haben ihn den Vorzug gelassen. Beim Elfmeter drängelt er sich gleich vor, verschießt. Also das ist so, der ist so unantastbar scheinbar in dem Land und auch innerhalb der Mannschaft.
Das wäre anscheinend Majestätsbeleidigung, ja, Cristiano Ronaldo den Ball mal mit einem Augenzwinkern wegzunehmen und zu sagen, hey, jetzt probiere ich das Ding mal. Und ganz ehrlich, mir fallen 2, 3 Portugiesen ein, die auch geile Freistöße schießen.
Absolut.
Absolut. Wann hat denn Ronaldo zum letzten Mal einen direkten Freistoß verwandelt? Jetzt heißt es wahrscheinlich irgendwie vor 2 Wochen, aber gefühlt halt ist das doch schon 2 Jahre her.
Ja, absolut, ja. Na, also ich habe hinten im Spiel gegen Slowakei war es, gell? Ja, das letzte. Die Szene, wo der Pepe in Grund und Boden gelaufen wird. Also nicht den Fehler, den er gemacht hat, sondern da hat es mal eine Szene gegeben, da ist, ich glaube, dass der Šeško war, der ist an ihm vorbeigezogen, haben dann 2 Meter abgenommen. Ja, also ganz ehrlich, mit dem Pepe hinten und mit einem schnellen Mann wie ein Mbappé, also da werden es Abwehrprobleme bekommen, die Portugiesen. Deswegen bin ich da auch für Frankreich. Spanien, Deutschland. Ja.
Da habe ich für dich jetzt 2 Statistiken herausgesucht. Vielleicht kennst du beide auch. Ich stelle es mal aus begründeten Anlass in Form einer Weltmillionärfrage oder in Form einer Quizfrage einfach. Spanien hat seit wie vielen Jahren kein Pflichtspiel mehr gegen Deutschland verloren? Weißt du's?
Ich habe es diese Tage mal irgendwo die Meldung mal
gesehen. Sind es 12, 24, 36 oder 48 Jahre?
Okay. Kein Pflichtspiel mehr verloren. Ich gehe jetzt im blitzmäßig mal sämtliche Turniere durch, wo man uns begegnet. Also ich kann mich erinnern, dass die Spanier uns mal bei der EM 84 aus dem Turnier geworfen haben. Jupp Derwall damals Trainer und dann ist der Kaiser Franz gekommen. 84, Flo, kannst du dich erinnern, oder?
Selbstverständlich, das war meine Jugendzeit nicht.
Aber deswegen, ich glaube fast die höchstgenannte Jahreszahl.
Es war vor 36 Jahren bei der EM 88, interessanterweise ja auch in Deutschland.
Ja.
Also ich bin bei den EMs gerade vor meiner Zeit dann nicht so fit, aber ich habe es nachgeschaut. In Deutschland, 3. Gruppenspiel hat Deutschland zum letzten Mal quasi gegen Spanien ein Pflichtspiel. Also Pflichtspiel heißt WM, EM oder was halt neuerdings
Qualifikation.
So richtig, oder an fragwürdigen Nations League Spielen und so weiter gibt. Hat Deutschland mit 2:0 im 3. Gruppenspiel gegen Spanien gewonnen. Doppeltorschütze damals?
Wann war es, sagen wir es, die Jahreszahl?
1988. Wir hatten einen Doppelsturm bestehend aus.
Klinsmann Völler?
Doppelpack Völler,
okay. Also ich muss aber dazu sagen, 88, die Spanier sind ja erst so in der Ära Xavi, Iniesta und Xabi Alonso so richtig zur Weltmacht herangereift. Vorher, da waren es eigentlich nicht besonders gut. Also in der Zeit waren es nicht besonders gut. Aber ja, solche Serien sind dafür da. Ich bei mir bricht jetzt trotzdem der Fan durch. Ich will Deutschland noch nicht abschreiben. Also definitiv nicht. Also mir machen es auch ein bisschen Angst. Die beiden Außenstürmer, der Williams und der Jamal, Wahnsinn. Der Rodri im Mittelfeld. Also sie haben eine unfassbare Mannschaft, die Spanier, und ich finde auch das richtig, richtig toll spielen. Gündogan hat diese Tage gesagt, es kommt darauf an, wer mehr draus macht, wenn er nicht den Ball hat. Also wer scheinbar dann fleißiger ist und fleißiger gegen den Ball arbeitet oder so, der wird wahrscheinlich das Spiel gewinnen. Die dürfen halt die Spanier einfach nicht spielen lassen. Wobei, sagen wir es, Jo Kimmich gegen Williams und auf der linken Seite, wo es klappt, Mittelstädt oder David Raum.
Also es gibt ja mehrere Duelle vor dem Spiel, also Duelle im Sinne von innerdeutsch, Duelle um die Startelf, die ich für offen halte und insofern offen halte, als dass es darum geht, mit welchem Spielstil Nagelsmann es versuchen will. Also ob man es eher mit einer schnellen, steilen Variante probiert, die eher auf Bälle in die Tiefe ausgerichtet ist. Stichwort Sané, da sehe ich auch David Raum vielleicht wieder eher, also das ist ein bisschen der Spielstil, den wir jetzt eben gehabt haben gegen Dänemark, oder ob man es mit einer spielerischen, wuseligeren Wirtsvariante probiert. Aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ich bin persönlich ein großer Fan von David Raum. Also ich habe den damals, wenn ich das so sagen darf, für eine andere Zeitung bei einem seiner ersten Pflichtspiele im Stadion beobachtet und über ihn berichtet, damals in Fürth. Hat ein super Tor gemacht, das war in einem Pokalspiel gegen Ingolstadt. Und ich war, das Eigenlob stinkt, aber ich war, glaube ich, einer der ersten Journalisten in Bayern, die David Raum sozusagen eine große Zukunft vorausgesagt haben. Hätte auch völlig falsch liegen können, aber er hat halt diese große Zukunft jetzt tatsächlich gehabt. Und ich bin ein Fan von ihm. Ich liebe diese Art, wie der Tempo aufnimmt, welche scharfen Flanken der schlägt. Insofern, ich würde ihn lieber auf der linken Seite sehen.
Ja, also ich finde auch, dass er unfassbare Flanken schlägt, definitiv. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob er in der Defensive besser ist oder der Mittelstädt. Weil wie gesagt, Jamal, der 16-jährige Shootingstar, übrigens habe ich nachgeschaut, eine festgelegte Ablösesumme bei Barcelona für 1 Milliarde.
Ja.
Aber der gilt ja als der Umschaltspieler schlechthin in der spanischen Nationalmannschaft. Und also du brauchst natürlich schon einen, der in der Defensive dann stabil steht. Aber nochmal, ich glaube einfach, und du musst natürlich auch in Rodri im Mittelfeld ein bisschen zustellen, dass der da sein Spiel nicht aufziehen kann. Ich glaube schon, dass von vielen, vielen Zufällen abhängen wird. Und so ein frühes Tor, vielleicht hätten sie ja nochmal irgendwie so eine Variante, wäre natürlich schon Gold wert, aber auf das kannst du natürlich auch nicht spekulieren. Für mich ist ein absolut offenes Spiel, das, wenn ich mal die Fanbrille kurz abnimm und ich muss...
Die schwarz-rot-goldene Söder, ja, Fliegerbrille.
Genau, dann muss ich auch zugeben, dann ja, hängt es ein bisschen auf die spanische Seite, da gebe ich da vielleicht recht. Also das sind schon die Stärksten jetzt im Turnier. Mhm. Aber ja, Heimvorteil vielleicht. Ja, wir müssen
hoffen. Aber also um hier nicht irgendwie jetzt aus dem Podcast rauszugehen mit dem Gefühl, oh, es ist jetzt dann alles vorbei am Freitag, wann ist es dann ungefähr? 19:52:34 scheidet Deutschland aus dieser Heim-EM aus. Ich habe nur einen anderen Fact rausgesucht, der ein bisschen konterkariert, was diese 36-Jahre-Serie anbelangt. Spanien hat noch nie, jetzt kannst du dann überlegen, wie viel das aussagt, Spanien hat noch nie gegen einen EM-Gastgeber gewonnen. kann man darauf erwidern, wie oft hat Spanien überhaupt schon gegen EM-Gastgeber gespielt.
Ja, und aber vielleicht geht es jetzt auch schon wieder in die Richtung, dass jedes Mal, wenn der Niklas Füllkrug mit dem linken Schuh zuerst auf den Platz steigt und gleichzeitig der Musiala sein Armkettchen an der rechten Hand erst 5 Minuten vor dem Spiel zumacht, dann hat Deutschland auch noch nie ihr Spiel verloren. Also ich weiß nicht, das sind so Statistiken. Ja, nee.
Bist du also kein Freund von absurden Statistiken? Die haben doch Fußball noch immer erklärt. Wenn einem so ein bisschen die Argumente ausgehen, dann steigt man einfach auf sowas um.
Ja, und also das ist so ein bisschen wie das Pfeifen im Wald, kommt es mir vor. Aber nee, aber ganz so schlimm ist es nicht. Also ich finde jetzt mal ernsthaft, also ich glaube nicht, dass Deutschland, dass so sehr Leistungsunterschiede sind. Spanien spielt eine Top-EM, hat eine Top-Mannschaft, ganz klar. Aber wir müssen uns alle verstecken. Wir haben auch schon sehr, sehr gute Spiele geliefert. Wir haben eine super Truppe und ich finde, dass alles drin ist. Also so muss man es einfach festhalten.
Wir haben Bock drauf.
Ja.
Freitag, 18 Uhr. Morgen gibt es selbstverständlich die nächste Episode von Heim-EM, das Update. Wir haben jetzt 84% übrigens der EM rum, habe ich mir gerade ausgerechnet. 84% aller Spiele sind absolviert, 16% bleiben, aber jetzt kommen halt auch die richtig heißen Duelle.
Ja, allerdings.
Wir sind gespannt und danken fürs Zuhören. Servus miteinander.
Bis demnächst. Servus.